so ein bisschen aufregend, aufwühlt, aber das ist jetzt nicht der Sinn. Ja, wir haben sehr viel gehört und wir hören noch einiges dazu, aber bei sechstens kommen wir dann zum Schluss, wie gesagt. Also fünftens, wurde die Bibel verfälscht? Ja, diese kritische Frage kommt immer wieder. Die Bibel wurde ja ständig abgeschrieben. Da ergaben sich doch Fehler. Menschen, die Texte kopieren, machen Fehler. Kann man überhaupt davon ausgehen, dass es heute noch die ursprüngliche Bibel gibt? Ja, wenn ihr sagt, in der modernen Zeit, ihr glaubt immer noch, was die ursprünglichen Christen geglaubt haben. Ja, aber habt ihr noch die gleiche Bibel wie die ursprünglichen Christen? Das ist eine gute Frage. Nun, zuerst ein Wort zum Aufbau der Bibel. Die Bibel besteht aus zwei Teilen. Das Alte Testament, eine Sammlung mit 39 Büchern, geschrieben von ganz verschiedenen Propheten. Es beginnt mit Mose, der die 5 Bücher Mose geschrieben hat, außer Kapitel 34, das von seinem Tod spricht. Das hat Josua geschrieben. Das hat man im Judentum von alters her so überliefert. Dann das Buch Josua hat Josua geschrieben. Dann das Buch Richter wurde geschrieben durch den Propheten Samuel. Und so geht das weiter. Die weiteren Bücher wurden von Propheten Gottes geschrieben, die in der Lage waren, auch die Zukunft perfekt vorauszusagen. Also eine Sammlung von 39 Büchern. Das Thema in diesen Büchern, in dieser Bibliothek, kann man sagen, ist die Verheißung. Der Messias, der verheißene Erlöser, wird einmal kommen. Diese Buchreihe wurde geschrieben vom Auszug aus Ägypten an, 1606 vor Christus, bis auf Maleachi, der letzte Prophet, 420 vor Christus. Im Talmud, dem wichtigsten theologischen Werk im Judentum nach der Bibel, da steht im Traktat Sanhedrin, nach den Propheten Zacharia, Haggai und Maleachi wich der Heilige Geist von Israel. Da gab es keine Propheten mehr in Israel. Niemand mehr, der die Autorität hatte, ein Bibelbuch zu schreiben. Übrigens, in diesen Jahrhunderten wurden die Apokryphen geschrieben. Von Juden, aber die wussten, dass sie nicht inspiriert waren. Und in 1. Makkabäer zum Beispiel steht, da in der Makkabäerzeit, 2. Jahrhundert vor Christus, da war die Trübsal in Israel so groß, wie nie gewesen, seitdem man keine Propheten mehr hat. 1. Makkabäer 9. Und dann kam Jesus Christus um die Zeitenwende. Und er hat über 300 Prophezeiungen auf den leidenden Messias durch sein Kommen erfüllt. Und seine Nachfolger mussten dann das Neue Testament schreiben, eine Sammlung mit 27 Büchern. Sie zeigt die Erfüllung. Der Messias ist gekommen. Geschrieben in der Zeit zwischen 32 und 100 nach Christus. Auf Griechisch, wenn das Alte Testament auf Hebräisch und kleine Teile auf Aramäisch geschrieben worden ist. Nun, die Schriften des Neuen Testaments, was haben wir von denen noch? Aktuell heute besitzen wir noch 5760 griechische Manuskripte. Und zwar aus den Jahrhunderten 1 bis 15. Vom 1. bis zum 15. Jahrhundert. Und dann wurde ja die Buchdruckkunst erfunden und von da an konnte man griechische Texte auch drucken. 5760 griechische Manuskripte. Und dazu kommen noch 10.000 Manuskripte der antiken Übersetzungen. Auf Lateinisch, auf Syrisch-Aramäisch, die Peschitta, auf Koptisch, verschiedene Dialekte und so weiter. 10.000 Manuskripte. Nun, aus allen Jahrhunderten, 1., 2., 3., 4., 5., ohne Unterbruch, aus allen Jahrhunderten haben wir Manuskripte. Besonders interessant ist der P46, Papyrus Nummer 46. Das ist eine Paulusbriefsammlung inklusive Hebräerbrief. Und vor einigen Jahren hat der Koreaner Kim sie zum ersten Mal gründlich datiert und er kam auf die Zeit 75 bis 100 nach Christus. Also dieses Manuskript allein enthält schon 14 der 27 Bücher. des Neuen Testaments und stammt aus dem ersten Jahrhundert. Also in den Jahren nach dem Tod von Paulus. Paulus starb 67. Also ganz gewaltig. Und darin sind noch 80% des Textes erhalten. Also wir wissen sehr wohl, was die frühen Christen geglaubt haben. Und das war nicht einfach eine andere Bibel. Ich weiß, es gibt ja Leute, die lesen den Roman von Dan Brown und denken, jetzt wissen sie, wie das Christentum entstanden ist. Also wenn ich etwas Sachliches wissen möchte, dann lese ich keinen Roman. Dann lese ich ein Sachbuch. Das nur so zwischendurch. Aber der sagt zum Beispiel, die Kirche hätte im 4. Jahrhundert die Bibel gründlich verändert durch eine Revision. Ach, woher? Wir haben ja Manuskripte aus dem 3., aus dem 2. und sogar aus dem 1. Jahrhundert. Dann können wir ganz klar beweisen, das ist überhaupt nicht wahr. Eine solche Revision hat es nie gegeben. Und die Masse, die Mehrheit dieser 5760 griechischen Manuskripte zeigt eine unglaubliche Übereinstimmung. Das ist der sogenannte Mehrheitstext. Früher hat man gesagt, diese Übereinstimmung kam durch eine Revision. Hat es nie gegeben. Aber die Übereinstimmung ist trotzdem da. Das ist der Beweis, dass das der ursprüngliche Text ist. Jetzt gehen wir zum Alten Testament. Auch da haben wir tausende von hebräischen Handschriften aus dem Mittelalter. Das ist der sogenannte masoretische Text. Die Rabbiner damals, die haben beim Abschreiben die Buchstaben und Wörter ausgezählt. Die wussten, in den 5 Büchern Mose finden wir 42.377 Mal den Buchstaben Aleph. Bet 38.218 Mal. Gimel und so weiter. Und da konnte man in der Abschrift wieder nachzählen und wehe, da fehlt ein Buchstabe. Die haben auch ganz besonders seltene Wörter und Wortformen haben sie speziell bezeichnet und jeweils am Rand hingeschrieben und unten, wie oft dieser Begriff vorkommt. Damit man ja in den Abschriften gerade die schwierigen Wörter ganz genau wieder überprüfen kann. Und dann haben die Kritiker gesagt, ja gut, aber diese Handschriften sind aus dem Mittelalter. Aber in der Zeit vor dem Mittelalter hat man bestimmt das Alte Testament verändert. Und dann kamen die Handschriftenfunde aus der Wüste Judäa. Zuerst in Qumran, in 11 Höhlen. Aber dann ging man weiter. Man fand weitere Handschriften im Wadi, Murabbaat, auf Masada. Und diese Handschriften bestätigen die genaue Überlieferung des masoretischen Textes aus dem Alten Testament, aus dem Mittelalter. Weil man diesen alten masoretischen Text auch dort findet, bis in vorchristliche Zeit zurück. Man nennt den jetzt heute wissenschaftlich den proto-masoretischen Text. Das will einfach sagen, der masoretische Text aus der Zeit vor dem Mittelalter. Also wir haben Handschriften aus dem 1., 2., 3. Jahrhundert vor Christus, aus dem 1. Jahrhundert nach Christus. Und wir können zeigen, das ist zuverlässig überliefert worden. Bis in die Antike zurück. Da bestätigt sich das Wort, das auch in der vollständig gefundenen Jesaja-Rolle steht, aus Qumran. Jesaja 40,8. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen, aber das Wort unseres Gottes besteht in Ewigkeit. Das ist effektiv fantastisch, wie präzise die Bibel überliefert worden ist. Ganz im Gegensatz zu unzähligen lateinischen und griechischen Klassikern. Und ich weiß noch, als wir in der Schule Cicero-Briefe gelesen haben, da hat doch keiner meiner Mitschüler gezweifelt, dass das Cicero ist. Obwohl man von solchen Schriften hat man nur ein paar Dokumente. Aber im Neuen Testament kein Problem zum Zweifeln. Obwohl wir tausende von Zeugen haben. Und nun, 6. Punkt. Wie kann man erkennen, dass die Bibel Gottes Wort ist? Gut, sagt der Kritiker, ich gebe zu, ihr habt immer noch die Bibel wie früher. Aber wer sagt schon, dass die Bibel dann auch die Wahrheit ist? Und nicht einfach ein menschliches Buch. Nun, ein ganz wichtiges Argument ist die erfüllte Prophetie. Sie ist Gottes Siegel auf die Bibel. Ich möchte etwas sagen über Gott und die Prophetie als Einleitung. Sie haben hier die Zeitachse mit Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Nicht wahr? Uns ist allen klar, über die Vergangenheit und über die Gegenwart können wir Menschen noch ziemlich zuverlässige Aussagen machen. Nicht immer, Aber das geht, ja. Echt schlecht. Aber wenn es um die Zukunft geht, dann wird es schwierig. Natürlich doch über kurzfristige Entwicklungen, da kann man noch etwas sagen, aber wir wissen auch, wie man sich da immer wieder kräftig täuschen kann. Warum können wir über die Zukunft, über die ferne Zukunft nichts Zuverlässiges sagen? Warum versagen wir darin kläglich? Ganz einfach, weil wir als Geschöpfe an Raum und Zeit gebunden sind. Wir können nicht zurück, wir können nicht nach vorne. Wir sind nur in der Gegenwart und die fließt ständig vorbei, ja? Was eben Gegenwart war, ist schon vergangen. Ich kann es nicht mehr zurückholen. Ein Beispiel. Weltausstellung 1893 in Chicago. Spezialisten, Sozialexperten damals haben erklärt, wie es in 100 Jahren sein wird. Sie haben gesagt, erstens, Menschen werden 150 Jahre alt werden. Ja, wir haben schon Fortschritte gemacht, gebe ich zu. Jetzt muss man sogar das Rentenalter raufziehen. Aber das ist eine andere Sache. Wir machen ja hier nicht Politik. Zweitens, Regierungen werden es immer einfacher haben, weil sich wahre Größe immer Richtung Einfachheit entfaltet. Ja, da haben wir schon ein Problem. Da atmen wir tief, nicht wahr? Drittens, Gefängnisse werden kaum noch gebraucht werden. Wir wissen nicht mehr, wohin mit den Kriminellen, ja? Viertens, Ehescheidungen werden nicht mehr nötig sein. Die meinten nicht, die Leute werden nicht mehr heiraten, sondern die Leute wissen, wie man Probleme löst. Man muss miteinander reden. Ja? So modern sind wir, dass wir eben diese Erwartungen der Moderne nicht erfüllt haben. Nun, Gott ist nach der Bibel jemand, der Zeit und Raum nicht unterworfen ist. Ich habe das schon erklärt. Darum ist er allgegenwärtig und kann sagen in Jeremia 23, 24, erfülle ich nicht den Himmel und die Erde, spricht der Ewige. Und die Bibel sagt, auch jenseits des Universums, des Kosmos, ist Gott. Er ist der immanente Gott und der transzendente Gott. Im Diesseits und im Jenseits. Allgegenwärtig. Er ist, der da war und der da ist und der da kommt. Nun, wenn Gott wirklich der Ewige ist, wenn wirklich der Ewige die Propheten der Bibel inspiriert hat, dann müsste er in der Lage sein, die Zukunft perfekt vorauszusagen. Im Gegensatz zum Hinduismus. Denn der Hinduismus glaubt an einen Gott, der die Natur ist. Der also selber, Brahma, ist an Raum und Zeit gebunden. Ja, und Sie finden auch keine wahre Prophetie im Hinduismus, auch nicht im Buddhismus. Aber wenn das wirklich der transzendente, ewige Gott ist, der in der Bibel spricht, dann muss das möglich sein. Nun, Gott sagt das auch so. Zum Beispiel im Buch Hesekiel, im Propheten Hesekiel, sagt Gott Dinge voraus und immer wieder wie ein Refrain, ich habe ausgezählt, Refrain mit Variationen. Alle Variationen zusammengerechnet, 77 Mal kommt das vor. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Ewige bin. Oder sie werden erkennen, dass ich der Ewige, Yahweh, bin. Wenn die Prophetie in Erfüllung geht. Also, wir können es nicht, aber Gott kann es, der Gott der Bibel. Und er verkündet, er fordert die Götter der anderen Religionen heraus. Die Götter Ägyptens, die Götter der Kanaaniter, der Babylonier, der Assyrer und so weiter. Jesaja 41, 23. Verkündet das später Kommende, damit wir erkennen, dass ihr Götter seid. Nun, wo sind die Prophezeiungen der Kanaaniter, der Ägypter, der Babylonier? Sie können diese ganze Wahrsagerei vergessen, so wie die Wahrsagerei von heute. Die wissen ja jeweils auch nicht einmal, wer Weltmeister wird in der WM. Es ist auch unglaublich. Mein jüngster Sohn, der ist 13, der kann mir ziemlich gut erklären, wer wahrscheinlich Weltmeister wird. Und das könnte dann noch stimmen. Aber immer wieder haben die das vorausgesagt, solche Wahrsager und Hellseher und Astrologen. Die wissen nicht mal solche Dinge. Also durch sie spricht nicht der ewige Gott. Aber die Bibel ist das einzige Buch der Welt, das absolut zuverlässige und detaillierte Aussagen über die Zukunft machen kann. Nicht wahr? Oft so in der Wahrsagerei geht es nach dem Motto, so wenig wie möglich Einzelaussagen und die so allgemein wie möglich, dann kann man es im Nachhinein schön drehen, nicht wahr? Zum Beispiel gibt es noch die Anekdote, ein König schickt eine Gesandtschaft zum Orakel von Delphi, um zu fragen, wie es rauskommen wird mit dem Krieg, den er vorhatte. Und das Orakel sagt, du wirst ein Königreich zerstören. Und er ging in den Krieg, kam als Verlierer zurück und beschwerte sich in Delphi, Antwort, wir haben dir gesagt, du wirst ein Königreich zerstören, aber wir haben dir nicht gesagt, welches. Nun, ich möchte jetzt über messianische Prophetie kurz sprechen. Jesus Christus erfüllte durch sein Kommen vor 2000 Jahren über 300 Prophezeiungen aus dem Alten Testament über den Messias. Der Messias, wie schon gesagt, ist der im Alten Testament verheißene Erlöser für Israel und alle Völker der Welt. Nun, ich war so überwältigt, als ich mit 14 Jahren ein Buch las von einem amerikanischen Juden, John Meldau, der Messias in beiden Testamenten. Und er hat dargelegt, wie der Messias vorausgesagt war im Tanach, im hebräischen Alten Testament und wie sich das in Jesus Christus erfüllt hat. Das hat mich so bestärkt im Glauben. Und er spricht dort von über 300 erfüllten Prophezeiungen, behandelt aber nicht alle. Und dann habe ich mir gesagt, ja gut, weil ich kein Buch habe, wo alle aufgeführt sind, dann sammle ich mir das selber und habe dann systematisch das Alte Testament durchgelesen. Alle Kapitel, alle Bücher. Jedes Mal, wenn ich wieder eine Prophezeiung gefunden habe, auf Jesus Christus hin, habe ich die in meine Liste eingetragen. Und ich habe begonnen, handschriftlich damals natürlich noch, erstens, zweitens, drittens, viertens und dann kam ich auf 299, 300, 301, 302. Sie können sich vorstellen, wie mich das im Glauben bestärkt hat. Und in Diskussionen, auch mit Lehrern in der Schule, wenn es ging um Christentum und Glaubwürdigkeit der Bibel, da bin ich natürlich mit diesen Argumenten gekommen. Und keiner konnte diesen Argumenten widerstehen. Das ist auch nicht möglich. Die Argumente sind so stichhaltig. Und das geht um ganz konkrete Dinge. Und darum habe ich dann auch damals in Geschichte eine Abiturarbeit geschrieben über den Messias. Und das wurde dann mein erstes Buch, das dann in viele verschiedene Sprachen übersetzt worden ist. Die letzte Sprache war noch Tadschikisch, also für ein muslimisches Land. Also da wird vorausgesagt im Alten Testament, der Messias wird ein Nachkomme sein von König David, was man ja durch die Geschlechtsregister, die aufbewahrt wurden, im öffentlichen Archiv in Jerusalem belegen konnte. Er musste geboren werden in Bethlehem. Er musste als Fürst im Jahr 32 nach Christus auftreten, gemäß den Jahrwochenprophezeiungen von Daniel, die eben durch Robert Anderson so schön nachgerechnet worden sind in Zusammenarbeit mit Astronomen von Greenwich. Dann, er sollte abgelehnt werden durch die Masse seines Volkes, gekreuzigt werden, Hände und Füße durchgraben. Das hat David vorausgesagt zu einer Zeit, als es die Kreuzigung gar noch nicht gab. In der Folge sollte Jerusalem und der Tempel zerstört werden, was im Jahr 70 nach Christus dann geschehen ist. Und darauf sollte das Volk der Juden unter alle Nationen der Welt zerstreut werden. Was tatsächlich geschehen ist. Damals haben die Juden ihr eigenes Land verloren und wurden zu geächteten Wanderern von einem Ghetto zum anderen, von einem Volk zum anderen. Gehasst, unerwünscht. Aber das hat das Alte Testament vorausgesagt. Und dass sie ständig verspottet und verfolgt werden sollten. Das hat sich alles bewahrheitet bis in unsere Epoche. Aber das hat mich natürlich Mut gemacht, mich auch weiter mit Prophetie zu beschäftigen. Und so habe ich ganz besonders zum Beispiel auch das Buch Daniel studiert. Aus dem 6. Jahrhundert vor Christus. Denn das enthält viele Prophezeiungen über Weltgeschichte, die schon in Erfüllung gegangen sind. Ich habe das mal für mich dann ausgezählt, jede einzelne prophetische Aussage oder prophetische Information, ja, Erstens, zweitens, drittens, und ich kam auf über 200 erfüllte Prophezeiungen über Babylon, Persien, Griechenland, Rom, Syrien, Ägypten und Israel. Fantastisch, nicht wahr? Und man kann das mit den Geschichtsbüchern detailliert jeden Punkt belegen. Darüber habe ich dann auch ein Buch geschrieben, das heißt Weltgeschichte im Visier des Propheten Daniel. Da behandle ich alle diese über 200 Prophezeiungen und gebe auch immer die Geschichtsliteratur, die das belegt, an. Natürlich, die Kritiker, die haben gesagt, das kann ja gar nicht echt sein, dieses Buch. Warum? Ja, weil es echte Prophetie gar nicht gibt. Das geht gar nicht. Natürlich, im Materialismus geht das nicht. Also folglich ist das Buch Daniel geschrieben worden nach der Erfüllung der Ereignisse. Aha. Wann? Ja, etwa im 2. Jahrhundert vor Christus. Bis dahin waren dann die meisten erfüllt. Ja, stimmt. Ja, aber zum Beispiel die Jahrwochenprophetie von Daniel, die geht ja darüber hinaus bis ins Jahr 32. Und hat sich exakt erfüllt für das Jahr 32, dass der Messias kommen sollte und dass er dann ermordet werden würde und dass dann ein Volk kommt, das den Tempel und die Hauptstadt Jerusalem zerstören würde. Das steht also dort auch. Also eigentlich müssten sie Daniel ansetzen auf die Zeit mindestens nach 70 nach Christus. Das geht natürlich nicht, weil man Daniel-Fragmente gefunden hat in Qumran. Darum, die Kritiker können nicht. Aber sie sagen, das ist ein gefälschtes Buch aus dem 2. Jahrhundert vor Christus. Okay. Komisch. Im Judentum war bekannt, wir haben keine Propheten mehr. Und da kamen keine Bücher mehr zur Bibel hinzu. Und dann soll plötzlich das Buch Daniel gekommen sein. Wie geht das? Ja gut, aber das ist noch nichts gegen andere Argumente. Das Buch Daniel ist auf Hebräisch geschrieben worden. Ja, das meiste. Gewisse Kapitel auf Aramäisch. Nun, wir wissen heute genau, wie man Hebräisch gesprochen hat im 6. Jahrhundert vor Christus. Wir wissen, wie Hebräisch geklungen hat, wie die Grammatik war im 2. Jahrhundert vor Christus. Wie das war im 1., 2. Jahrhundert nach Christus. Und so weiter, bis heute. Nun, wir wissen das bei Aramäisch heute auch. Wie war Aramäisch im 6. Jahrhundert vor Christus? Wie im 2. Jahrhundert vor Christus? Wie im 1. Jahrhundert nach Christus? Und so weiter. Aber das Hebräisch im Buch Daniel ist das Hebräische des 6. Jahrhunderts vor Christus. Das Aramäisch ist das Aramäisch des 6. Jahrhunderts vor Christus. Und so kann man sehr eindrücklich beweisen, das ist wirklich vorher geschrieben worden und hat sich auch so wörtlich erfüllt. Und dann noch etwas über Prophetie, über Endzeit. Da schreibe ich an einem Buch, das schien am Anfang ein kleines Büchlein zu werden und jetzt wird es ein dickes Buch. Aber jetzt ist es bald fertig. Da behandle ich Prophetie über Endzeit. Nach der Bibel ist die Endzeit die Zeit, in der diese lange Zeit der Zerstreuung der Juden zum Ende kommt. Und wo sie wieder heimkehren ins Land ihrer Väter. Und den Staat wieder gründen und so weiter. Nun, ich habe mehr als 160 Prophezeiungen gefunden, die sich erfüllt haben ab der Zeit von 1882, als die ersten Juden begannen, massenweise wieder in das Land ihrer Väter zurückzukehren, bis heute, 2011. 160 Einzelaussagen, die sie ganz konkret erfüllt haben. Schauen Sie, meine Damen und Herren, das allein zusammen gäbe ja schon mehr als 300, mehr als 200, mehr als 500 und dann über 160. Also 660 Prophezeiungen ohne Probleme können wir das zeigen. Jetzt fragen Sie Buddhisten, könnt ihr mir eine Liste bringen mit 660 erfüllten Prophezeiungen? Fragen Sie Muslime. Fragen Sie irgendwelche Leute. Fragen Sie Atheisten. Niemand kann das. Aber wir können das. Und jetzt verstehen Sie, warum wir eben glauben, dass die Bibel heute noch gültig ist. Und diese Prophetie über Endzeit beinhaltet konkrete Aussagen wie, die Juden werden zurückkehren aus aller Welt in das Land der Vorfahren. Wir sind Augenzeugen, wie sie zurückgekehrt sind aus allen 5 Kontinenten, aus über 100 Ländern, über 3 Millionen. Der Staat soll wieder gegründet werden. Die Wüste soll wieder aufblühen. Israel ist ja führend heute, weltweit, im Zurückdrängen der Wüste. Darum wird dieses Wissen auch in die dritte Welt gebracht, um dort gegen Hungersnot zu kämpfen. Alttestamentliche Städte sollen wieder zum Leben erwachen. Heute sind das moderne Städte mit pulsierendem Leben. Hebräisch, das ausgestorben ist in der Zwischenzeit, sollte wieder eine lebendige Sprache werden. Noch nie geschehen, dass eine Sprache, die mehr als 1000 Jahre tot war, wieder lebendig wurde. Aber lachshar, anachnu medabrim ivrit. Aber heute sprechen wir Hebräisch. Das ist eine lebendige Sprache. Ich kann nicht Lateinisch sprechen. Habe 6,5 Jahre gelernt. Nicht wahr? Man kann höchstens rezitieren aus dem Gallischen Krieg. Gallia ist omnis divisa in partes tres, quarum unam Belgiae in colunt. Gallien war völlig geteilt in drei Teile und einer davon wurde von den Belgiern bewohnt. Ja, aber das ist eine tote Sprache und ist es geblieben. Aber Hebräisch ist wirklich eine lebendige Sprache. Die umliegenden Völker wollen Israel ausrotten. Nun, das ist das Thema des Nahostkonflikts. Der Tempelberg soll dramatisch befreit werden. Alles geschehen. Beschäftigt die ganze Weltpolitik. Und so geht das weiter. Es ist einzigartig. Zum Schluss möchte ich über messianische Prophezeiung ein konkretes Beispiel bringen. Jesaja 53. Das ist das Kapitel, durch das die meisten der etwa eine halbe Million an Jesus Christus gläubigen Juden zum Glauben gekommen sind. Es ist echte Prophetie, denn in Qumran hat man eine vollständige Jesaja-Rolle gefunden aus dem 2. Jahrhundert vor Christus. Jesaja 53 ist drin. Ich habe das durchgelesen. Die ganze Prophetie ist drin. Und schon gemäß dem Zeugnis der alten Rabbiner im Judentum spricht Jesaja 53 über den Messias. Das ist ersichtlich aus dem babylonischen Talmud Sanhedrin 98b, aber auch aus dem Targum Jonathan. Und da wird beschrieben, wie der Messias, der eigentlich so ersehnt war von seinem Volk, aber doch von der Masse verworfen wird. In prophetischer Vergangenheitsform wird das lebendig geschildert von Jesaja 700 Jahre vor Golgatha. Er war verachtet und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Und wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er hat unsere Leiden getragen. Und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Und wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch um unserer Übertretungen willen war er verwundet, um unserer Missetaten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn seine Seele das Schuldopfer gestellt haben wird, so wird er Samen sehen. Er wird seine Tage verlängern. Und das Wohlgefallen des Herrn wird in seiner Hand gedeihen. Nur ein Ausschnitt aus diesem Kapitel, wo deutlich gemacht wird, der Messias wird als Opfer für unsere Sünden stellvertretend sterben. Und das war die Botschaft, die die Christen durch alle Jahrhunderte hindurchgetragen haben. Jesus Christus ist wirklich für unsere Sünden am Kreuz gestorben. Und er ist am dritten Tag auferstanden. Und jeder Mensch, der seine persönliche Schuld Gott im Gebet, im persönlichen Gebet bekennt, bereut und glaubt, dass Jesus Christus die Strafe, die er verdient hat, die ich verdient habe, getragen hat am Kreuz, dem vergibt Gott die ganze Schuld. Das ist diese Botschaft und fundamentalistische Christen, die verkündigen diese Botschaft auch heute. Und die stehen dazu, auch in einer modernen Zeit. Und Sie haben gesehen, wir müssen die Argumente überhaupt nicht fürchten. Nein, wir stellen uns diesen Argumenten gerne, aber wir brauchen gar nicht zu streiten. Wir müssen einfach erklären, warum glauben wir das? Warum sind wir davon überzeugt? Warum halten wir immer noch daran fest? Am kommenden Samstag werde ich in der Schweiz eine öffentliche Debatte führen, eingeladen von den Freidenkern, über die Frage, woher kommt Ethik und Moral? Von Gott oder von der Evolution? Auf der Seite der Freidenker wird eine Neurologin, Dr. Strasser, sein und ich werde den Standpunkt der christlichen Fundamentalisten vertreten. Aber Sie wissen, was Fundamentalisten sind. Ich habe dann kein Maschinengewehr oder einen Sprenggürtel an, nicht wahr? Nein, aber da kann man miteinander sprechen und die Argumente vorbringen. Wir zwingen niemanden, aber wir möchten einfach zeigen, warum wir das heute noch glauben können. Und es ist wirklich so, dann hält auch unser Leben. Und auch in den Stürmen des Lebens bricht das Haus nicht zusammen. Und wir haben auch in unserer Familie wirklich schwere Dinge erlebt. Aber das können ja die meisten auch von sich erzählen, was sie alles im Leben schon erfahren haben. Stellen Sie sich vor, im 2009 war das, wir waren mit den meisten Kindern, waren wir in der Wildnis von Kanada. Ich sollte dann noch Vorträge halten im Mittleren Westen. Und da in der Wildnis kriege ich eine Information, mein älterer Sohn ist umgekommen. Im Fluss, da wo wir wohnen. Und das sind eben wirklich diese Stürme des Lebens, von denen das Fundamentalistengleichnis spricht. Und wir können nicht stolz sein auf uns, gar nicht. Aber wir müssen sagen, es lohnt sich, wenn man dieses Fundament Jesus Christus hat. Dann ist es ganz anders, wenn man durch die Schwierigkeiten des Lebens hindurchgeht. Und man braucht dann nicht zu verzweifeln. Das ist sowieso etwas ganz Eigenartiges, wie ich auch vorbereitet war. Am Tag zuvor habe ich am Morgen jemand gehört in der Wildnis, draußen schreien. Ich bin dann auf den Balkon gegangen, was ist los? Und da war jemand im Fluss, der am Ertrinken war. Wir waren sofort aus dem Haus raus, wollte ein Boot holen und da kam noch ein anderer mit mir, wir haben ein Motorboot genommen und sind sofort hingefahren und es war schon zu spät. Aber vielleicht ein oder zwei Minuten zu spät. Und ich sah den noch im Wasser, aber ganz auf der anderen Seite bei einem Biberbau. Und ich habe mir überlegt, wenn ich da rüber schwimme, dann ist er wahrscheinlich auch schon zu spät. Und wir haben ihn nicht mehr gefunden. Das Wasser war braun und dunkel. Mit dem Paddel gesucht. Das war eine Erschütterung. Und dann in der Nacht, die dann folgte. Wir haben in der Wildnis gezeltet. Und nachts musste ich kurz raus und dann habe ich den Sternenhimmel gesehen. Noch nie habe ich den so gesehen. Also eine solche Vielzahl von Sternen, das war fantastisch. Also das habe ich noch an keinem Ort auf der Welt so erlebt wie dort. Das war auf der Höhe der nördlichsten transkanadischen Route. Fantastisch. Da habe ich so richtig die Größe Gottes gezeigt. Und dann am nächsten Tag die Nachricht. Aber ich muss sagen, wir waren nie so innerlich, dass wir an Verzweiflung gedacht hätten. Und dieses durchgetragen werden, das ist einfach eine echte Erfahrung. Das ist wirklich, aber das muss man erleben. Da kann man lange darüber diskutieren. Und aber es ist Wirklichkeit, dass dieses Fundament Jesus Christus, das wünsche ich jedem. Denn obwohl wir in einer Gesellschaft leben mit Überfluss, es gibt so viel Not, so viel versteckte Not. Ich muss ja auch öfters immer wieder Seelsorge machen und da sieht man dann manchmal in die Hintergründe von Menschen hinein. Es ist unglaublich, was darum ist. Und wenn man einen solchen Gott kennt, der wirklich ein Fels ist, auf dem man festen Grund unter den Füßen hat, das ist wunderbar und das wünsche ich jedem, der hier ist. Danke fürs Zuhören.